Guten Morgen. Hast du schon mal über den Sinn des Lebens nachgedacht? Die Jüngeren ist vermutlich nicht so viel, die Älteren wahrscheinlich schon etwas mehr. Ich habe in der Vorbereitung auf diese Predigt mal im Internet geguckt, was die Menschen so allgemein über den Sinn des Lebens denken. Das Ergebnis von dem ist im Prinzip zusammengefasst, dass das Leben gar keinen übergeordneten Sinn habe, sondern es nur darum gehe, was ich im Leben machen möchte, was ich erreichen möchte. Aber dass viele Menschen das so denken, das ist gar nicht verwunderlich eigentlich, denn nach der Urknall- und Evolutionstheorie ist ja das Universum, diese Welt und das gesamte Leben aus vollkommenem Zufall entstanden und ja, was hat Zufall schon für einen großen Sinn? Dann besteht das Leben am Ende nur darin, die Zeit zwischen Geburt und Tod irgendwie zu verbringen, am besten, dass es uns noch, dass wir glücklich dabei sind. Ja, was soll das für ein Sinn sein? Verbringe dein Leben einfach so, dass du glücklich bist. Und wenn das doch angeblich so einfach ist, wie kommt es dann, dass zwar so viele Leute nach dem Sinn des Lebens fragen, aber doch viele Menschen so unglücklich sind? Die Antwort auf die Frage ist eigentlich ganz einfach. Und zwar haben sie den wahren Sinn noch nicht gefunden. Einige Menschen glauben ja, oder ja, viele Menschen glauben, dass Gott eine Erfindung von Menschen sei, die einen höheren Sinn gesucht haben. Aber da habe ich persönlich andere Erfahrungen gemacht. So wie ich Gott schon persönlich erlebt habe, ist er definitiv keine Erfindung. Und Gott hat uns auch im Buch Prediger in der Bibel einiges über den Sinn des Lebens mitgeteilt. Ich möchte jetzt allerdings nur die Schlussfolgerung vom Prediger lesen oder darauf eingehen. Die möchte ich vorlesen aus Prediger Kapitel 12. Prediger Kapitel 12, der Vers 13. Das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Ja, fürchte Gott und halte seine Gebote. Die Bibel ist ja manchmal so herrlich einfach. Für uns heute bedeutet das ganz praktisch, dass es der Sinn unseres Lebens ist, Jesus nachzufolgen. Aber natürlich sollen wir das nicht einfach aus blindem Gehorsam machen oder weil irgendjemand das von der Kanzel hier vorne sagt. Nein, sondern Jesus erklärt uns ganz genau auch, warum wir ihm nachfolgen sollen. Ja, warum wir ihm nachfolgen sollen. Und Jesus gibt uns diese Antwort darauf auch genauso kurz und übersichtlich wie gerade schon. Jesus sagt uns das in Johannes Kapitel 14. Johannes 14 im Vers 6. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ja, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir haben das auch gerade im Lied gesungen zusammen. Aber was bedeutet das? Welche Auswirkung hat das für uns, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist? Als erstes sagt Jesus ja, dass er der Weg ist. Aber von was für einem Weg spricht er hier überhaupt? Der Weg zum Supermarkt? Der Weg zum Millionär? Irgendein anderer Weg? Nein, von solchen weltlichen Wegen spricht Jesus hier nicht. Sondern er spricht von unserem Lebensweg, also wie wir unser Leben verbringen. In der Welt gibt es ja quasi so einen Masterplan, so, ja, wie das perfekte Leben aussehen sollte. In der Schule ist man so der perfekte Vorzeigeschüler. Man setzt sich auch da schon für gute und zukunftsträchtige Themen ein. Man macht dann natürlich ein super Abitur, dann studiert man, bekommt einen Bachelor, den Master und am besten direkt noch einen Doktor hinterher. Man hat einen gut bezahlten Job, wechselt regelmäßig den Arbeitgeber, um jedes Mal ein noch höheres Gehalt zu bekommen. Dann macht man sich selbstständig, baut ein Unternehmen auf und verdient sich eine goldene Nase, lebt in Wohlstand. Während dem Ganzen heiratet man natürlich einen bildhübschen Ehepartner. Die Hochzeit natürlich mittlerweile nur noch aus steuerlichen Gründen. Ja, man bekommt und erzielt vorbildlichste Kinder, die in das eigene Geschäft einsteigen. Und seinen Lebensabend verbringt man dann natürlich auf einer Yacht in der Karibik. Das klingt toll, oder? Wenn du dem jetzt zustimmst, dass das toll klingt, dann solltest du unbedingt mal das Buch Prediger lesen. Nicht jetzt, aber kannst du heute Nachmittag zu Hause machen. Denn da sehen wir, dass nichts von dem eigentlich auch nur irgendwie relevant ist im Leben. Es ist alles nichtig, es hat keinen wirklichen Wert. Die meisten von uns dürften das Gleichnis von dem reichen Kornbauern kennen. Dieser Kornbauer hatte alles, was er sich wünschen konnte. Er war erfolgreich, hatte einen großen Besitz. Dieser Besitz hat ihm so viel Ertrag gebracht, dass er selbstgefällig sein Unternehmen ausbaute und vergrößerte. Aber Gott hatte dann eine sehr eindringliche Botschaft für ihn. Das möchte ich auch einmal aus Lukas Kapitel 12 lesen. Lukas Kapitel 12, der Vers 20. Gott aber sprach zu ihm: Du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Dieses weltliche Bestreben nach einem erfolgreichen Leben ist am Ende zu nichts Nütze. Es bringt uns keinen wirklichen Vorteil. Irgendwann sterben wir und dann haben wir nichts mehr davon. Vielleicht stellen unsere Kinder noch was Ordentliches damit an. Aber was nützt es dann ihnen wiederum? Und ja, das Buch Prediger bringt es auch wieder sehr gut und prägnant auf den Punkt. Möchte ich einmal aus Prediger 12 lesen. Prediger 12, der Vers 8. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Alles ist Nichtigkeit. Und damit möchte ich auch wieder zu Jesus überleiten. Denn Jesus sagt ja von sich, dass er der Weg ist. Jesus ist der wahre Weg in der Welt. Aber was genau ist denn dieser Weg jetzt eigentlich? Und wozu brauchen wir diesen Weg überhaupt? Der Masterplan, den ich eben vorgestellt habe, der klingt doch super. Wozu also einen anderen Weg? Das kann ich euch auch zeigen, beziehungsweise das möchte ich auch wieder vorlesen, weil zeigen wird schwierig. Ich möchte ein paar Verse aus den letzten Seiten der Bibel lesen. Offenbarung 21 und 22 möchte ich zwei Abschnitte lesen. Offenbarung 21, die Verse 2 bis 6. Offenbarung 21, 2 bis 6. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Und aus Offenbarung 22, die ersten 5 Verse, möchte ich lesen. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und Nacht wird nicht mehr sein, und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne. Denn der Herr, Gott, wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, jeder Weg hat ein Ende, ein Ziel. Wenn wir einen Weg in dieser Welt gehen, werden wir früher oder später sterben und haben nichts mehr von diesen Dingen, die wir auf unserem Weg erreicht haben. Aber wenn wir den Weg von Jesus gehen, dann werden wir in die ewige Herrlichkeit eingehen. Wir dürfen ein Ziel vor Augen haben. welches sich mit menschlichen Worten eigentlich nur viel zu unreichend beschreiben lässt. Ja, aber wenn dieser eine Weg doch so wunderbar ist, wie die Bibel behauptet, warum geht da nicht einfach jeder diesen Weg? Schließlich führt er in die ewige Herrlichkeit. Ja, so schön dieser Weg auch ist, oder das Ziel dieses Weges, er lässt sich nicht ohne Bedingungen wählen. Und Jesus bringt das ganz deutlich auf den Punkt, als er mit dem Pharisäer Nikodemus spricht, in Johannes Kapitel 3. Johannes Kapitel 3, der Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wir müssen von Neuem geboren werden. Das bedeutet, dass wir ein neues Leben in Jesus beginnen müssen. Im Leben gibt es ja grundsätzlich zwei Wege. Einen Weg ohne Jesus und einen Weg mit Jesus. Und nur wenn wir den Weg mit Jesus gehen, können wir von Neuem geboren werden oder werden wir von Neuem geboren. Also ein neues Leben nach seinem Willen leben. Nur leider wollen das viele nicht. Viele Menschen wollen lieber ihren eigenen Weg gehen. Viele Menschen finden ein Leben mit Jesus zu anstrengend oder nicht mehr zeitgemäß oder langweilig. Aber Jesus richtet einen klaren Appell an uns, dass wir bloß darauf achten sollen, nicht den Weg ohne ihn zu gehen. Das möchte ich aus Matthäus Kapitel 7 einmal vorlesen. Beschreibt Jesus das sehr deutlich. Matthäus Kapitel 7, die Verse 13 und 14. Geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. Es gibt viele, sehr viele Möglichkeiten, sein Leben ohne Jesus zu leben. Ein Leben zu leben, das am Ende nicht in die ewige Herrlichkeit führt. Aber es gibt nur genau einen Weg, der in die ewige Herrlichkeit führt. Nur exakt genau einen einzigen Weg, der in die ewige Herrlichkeit führt. Und dieser exakt genau eine Weg ist Jesus. Jesus allein ist das Leben. Einzig und allein das Leben, wie Jesus es von uns fordert, führt zum ewigen Leben. Und welches Leben fordert Jesus von uns? Ganz einfach, ein gerechtes Leben. Na, dann haben wir ja nichts mehr zu befürchten, oder? Ich meine, gerecht sind wir doch alle irgendwie. Die Steuererklärung machen wir bestimmt gewissenhaft. Wir sind nett zu den Menschen, wenn die nett zu uns sind. Auto fahren wir alle ganz ordentlich. Seine Familie behandelt man gut und auch sonst sind wir ja ganz gute Menschen. Also gerecht zu sein ist ja wohl kein Problem. Oder etwa doch? Leider denken nämlich viele Menschen genau so. Viele Menschen glauben, dass sie ein gutes und gerechtes Leben führen. Und oft kann man es ihnen leider auch nicht verübeln, denn genau das ist es ja, was in vielen Kirchen und Gemeinden der westlichen Welt gelehrt wird heute. Aber die Bibel sagt uns was anderes. In der Bibel steht ein Vers, beziehungsweise mehrere Verse, von denen viele sogenannte Christen heute vermutlich noch nie etwas gehört haben und wo sehr deutlich wird, dass das mit der Gerechtigkeit nicht ganz so einfach ist, wie man manchmal denkt. Da möchte ich das Römer 3 lesen. Einige wissen wahrscheinlich schon, welche Verse ich meine. Römer 3, die Verse 10 bis 18. Römer 3, 10 bis 18. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handelten sie trügerisch. Vipengift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen. Und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Wer kann den Weg von Jesus dann noch gehen? Wenn es keinen gibt, der gerecht ist, wie soll dann irgendjemand die ewige Herrlichkeit erlangen? Wo doch die einzige Bedingung, ein gerechtes Leben, von niemandem erfüllt wird. Aber auch hier zeigt sich, dass Jesus der Weg ist. Jesus ist der Weg zur ewigen Herrlichkeit. Jesus ist in diese Welt gekommen. Gott persönlich hat sich zu seinen Geschöpfen aufgemacht. Er ist zu uns gekommen, uns einen Weg zu bereiten. Einen Weg, durch den wir vor Gott gerechtfertigt werden können, wenn wir ihn denn nur gehen. Ich möchte auch die bekannten Verse aus Johannes 3 vorlesen. Johannes 3, die Verse 16 und 17. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Das ist der Weg, der zur ewigen Herrlichkeit führt. Aber bevor ich jetzt zum nächsten Punkt komme, dass Jesus die Wahrheit ist, möchte ich nicht unerwähnt lassen, was es bedeutet, diesem einen Weg nachzufolgen. Das möchte ich auch wieder aus Lukas Kapitel 9 vorlesen, wo auch Jesus wieder sehr deutlich wird. Lukas Kapitel 9, die Verse 57 bis 62. Lukas 9, die Verse 57 bis 62. Es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, also Jesus und die Jünger, sprach einer zu ihm: Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Er sprach aber zu einem anderen: Folge mir nach. Der aber sprach: Herr, erlaube mir, vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer: Ich will dir nachfolgen, Herr. Vorher aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Werde obdachlos, lass jemand anderes deinen Vater begraben und verabschiede dich noch nicht einmal von deiner Familie. Diese Forderung hatte Jesus für diese drei Personen, die ihm nachfolgen wollten. Werde obdachlos. Gut, Jesus hatte scheinbar immer genug. Es gab scheinbar genug Menschen, die ihn unterstützten und versorgt haben. Das konnte man sich dann vielleicht noch etwas leichter vorstellen. Aber dem Dritten sagt er dann, dass er sich noch nicht einmal von der Familie verabschieden soll. Das ist schon hart. Stell dir mal vor, Jesus sagt dir in einer Vision, dass du auf der Stelle nach China reisen sollst, um das Evangelium zu verkünden, ohne irgendwem Bescheid zu geben. Könntest du dann jetzt einfach so, ohne Vorbereitung, losfahren, zum Flughafen, ins Flugzeug steigen nach China, ohne irgendwem Bescheid zu sagen? Und was Jesus dem Zweiten sagt, ist ja fast noch krasser. Ich persönlich darf noch meine beiden Eltern haben. Bewusst habe ich nur den Tod einer Uroma und eines Opas miterlebt. Aber hier sind auch einige, die schon mindestens einen Elternteil verloren haben. Ich selbst kann nur mutmaßen, wie ich reagiert hätte, wenn mir Jesus das damals gesagt hätte, dass ich noch nicht mal einmal meinen Vater begraben soll. Aber so radikal ist Jesus. Jesus nachzufolgen kann große Opfer bedeuten. Das heißt jetzt nicht, dass Jesus diese drei Dinge von jedem von uns fordert, aber er könnte es. Jesus will uns mit diesen drei Dingen zeigen, wie wichtig es für ihn ist, dass wir ihm nachfolgen. Und ja, wir müssen auch akzeptieren, dass Jesus Extremes von uns fordern kann, wenn wir ihm nachfolgen. Wie genau das bei jedem Einzelnen von uns aussieht, wissen wir nicht, aber wir müssen darauf vorbereitet sein. Ja, damit möchte ich jetzt zu einem zweiten Punkt übergehen. Zu der zweiten Sache, die Jesus von sich selbst sagt, und zwar sagt Jesus ja auch, dass er die Wahrheit ist. Ja, was ist Wahrheit eigentlich? Wenn wir uns ein wenig im Internet umschauen, zu dem Begriff Wahrheit, werden wir kein einheitliches Bild vorfinden. Jeder sagt irgendwas anderes. Aber zusammenfassend würde ich sagen, dass in der Welt immer das als Wahrheit angesehen wird, was gerade allgemein anerkannt ist. Oder zumindest von denen, die am lautesten rufen. Früher, zum Beispiel ganz früher, war es die Wahrheit, dass die Erde eine Scheibe ist und sich die Sonne um die Erde dreht. Dann galt es im Mittelalter als Wahrheit, dass rothaarige Frauen Hexen sind und verbrannt werden müssen. In Amerika galt es lange Zeit als Wahrheit, dass dunkelhäutige Menschen nichts wert seien. Und heute gilt es als Wahrheit, dass jeder tun und lassen kann, was er will, es gäbe ja eh keinen Gott. Ja, vor diesem Hintergrund fragt sich so manch einer zusammen mit Pilatus in Johannes 18,38, was ist Wahrheit? In einem Artikel im Internet habe ich sogar gelesen, dass es sowas wie eine endgültige Wahrheit gar nicht gäbe. Wahrheit hinge immer von dem Wissen und dem Erreichten der aktuellen Zeit zusammen. Aber nein, das ist nicht die Wahrheit. Das muss ich euch sagen. Es gibt nämlich eine endgültige Wahrheit und eine ewige Wahrheit zugleich. Jesus, der Sohn Gottes, sagt doch selbst, dass er die Wahrheit ist. Und wer weiß das wohl am besten, wenn nicht Gott selbst? Leider gibt es heute viele andere, die von sich sagen, dass sie die eine Wahrheit kennen. So sind es vor allem die verschiedenen Glaubensgemeinschaften in der Welt, die alle meinen, sie hätten die endgültige Wahrheit. Und auch bei Glaubensgemeinschaften, die sich auch auf die Bibel beziehen, gibt es enorme Unterschiede zwischen dem, was sie sagen, was die Wahrheit ist. So sagen zum Beispiel oder glauben die Zeugen Jehovas zwar an die Bibel, aber nicht daran, dass Jesus Gott ist. Und damit auch glauben sie auch nicht an die Dreieinigkeit. Und in immer mehr Kirchen und Gemeinden in Deutschland wird zum Beispiel heute nicht mehr geglaubt, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde oder dass Gott die Welt in 6 24-Stunden-Tagen erschaffen hat. In vielen Kirchen und Gemeinden in Deutschland ist es heute so, dass das biblische Ehebild, also ein Mann und eine Frau, nur noch als veraltete Tradition gesehen wird. In vielen Kirchen und Gemeinden wurde die Lehre von der Sündhaftigkeit des Menschen vollständig aus den Gottesdiensten gestrichen. Ja, an was soll man da noch glauben? Jeder sagt etwas anderes und nichts passt zusammen. Und irgendwie laufen dann viele Glaubensgemeinschaften dann doch dem modernen Zeitgeist hinterher. Aber da dürfen wir uns auf Jesus verlassen. Jesus selbst sagt ja, dass er die Wahrheit ist. Eigentlich brauchen wir doch nur in die Bibel schauen. Denn die Bibel ist Gottes ewiges Wort. Paulus bringt das sehr gut auf den Punkt, als er an die Gemeinde in Galatien schreibt. Denn in dieser Gemeinde ist so ziemlich genau das Gleiche passiert. Es sind andere Lehren dazu hinzugekommen, wodurch das ursprüngliche Evangelium, das Wort Gottes, verfälscht wurde. Nach dem Grußwort kommt Paulus daher direkt zum Thema in dem Brief. Das möchte ich einmal lesen aus dem Galaterbrief in Kapitel 1. Galater Kapitel 1, die Verse 6 bis 10. Galater 1, 6 bis 10. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem Verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, wäre ich Christi Knecht nicht. Ja, wenn irgendjemand eine Lehre verkündet, die von der Bibel abweicht, dann ist das in jedem Fall eine Irrlehre. Wenn also zum Beispiel die Zeugen Jehovas sagen, dass Jesus nicht Gott sei, dann ist das falsch. Jesus selbst sagt in Johannes 10, Vers 30, dass er und der Vater eins sind. Wenn Gemeinden ein Wohlstandsevangelium verkünden und sagen, dass es einem echten Christen niemals schlecht gehen würde, dann ist das falsch. Jesus selbst sagt in Lukas 21, Vers 16, dass wir von allen gehasst werden, um seines Namens willen. Wenn im Kodex des kanonischen Rechts, also dem Gesetz der katholischen Kirche, im Kanon 331 steht, dass der Papst der Hirte der Gesamtkirche sei, dann ist das falsch. Jesus selbst sagt in Johannes 10, Vers 11 fortfolgende, dass er selbst der Hirte ist. Jesus allein ist der Hirte der Gesamtkirche bzw. Gemeinde. heißt ja auch schließlich, der Herr ist mein Hirte und nicht der Papst ist mein Hirte in Psalm 23. Wenn wir die Wahrheit erkennen wollen, brauchen wir nur in die Bibel schauen. Wir brauchen einfach nur schauen, was Gott uns in seinem Wort offenbart hat. Ein Vorbild sind uns dabei die Menschen, denen Paulus auf einen seiner Reisen in Beröa begegnet ist. Sie haben jedes Wort, welches Paulus verkündigt hat, anhand der Heiligen Schriften geprüft, also anhand dem, was wir jetzt als Altes Testament heute haben. Sie haben nicht einfach irgendeinem Straßenprediger geglaubt, sondern sie haben geprüft, was dieser Prediger da vorne erzählt. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir alles anhand der Bibel prüfen, was auch hier von der Kanzel geredet wird. Ja, leider stelle ich immer wieder fest, wie wenige Leute während einer Predigt in die eigene Bibel schauen. Dabei sollte es für uns doch normal sein, jedes Wort anhand der Bibel zu prüfen oder zumindest in der Bibel mitzulesen. Denn nur so können wir die Wahrheit in Christus erkennen. Jesus allein ist die Wahrheit. Nicht das ist Wahrheit, was ich euch hier erzähle. Nicht das ist Wahrheit, was eine Gemeindeleitung erzählt. Nicht das ist Wahrheit, was ein Kirchenoberhaupt erzählt. Einzig und allein Jesus Christus ist die Wahrheit. Auf wen oder was können wir uns schon verlassen, wenn nicht auf Gott selbst? Ja, und damit möchte ich zum dritten Punkt übergehen. Jesus ist das Leben. Was meint er, als er das sagt? Da ich ja gerade erläutert habe, dass Jesus die Wahrheit ist, gucken wir doch einfach mal, wie Jesus selbst das erklärt. In 3 Kapitel vorher, wo Jesus sagt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, in Johannes 11, erklärt er das nämlich. Johannes 11, die Verse 25 und 26. Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Wenn Jesus von sich selbst also sagt, dass er das Leben ist, dann spricht er vom ewigen Leben. Vieles zu dem Thema habe ich euch vorhin schon erzählt. Jesus ist der Weg und Jesus ist das Leben hängen auch sehr eng zusammen, denn Jesus ist der Weg zum Leben. Und das ist die Wahrheit, um alle drei mal in einen Satz zu packen. Ich habe uns vorhin schon von der neuen Erde und dem neuen Jerusalem erzählt. Und das Leben, welches wir dort haben dürfen, ist das, was Jesus hier meint, wenn er sagt, dass man leben wird, auch wenn wir gestorben sind. Aber was ist die Alternative? Denn wenn wir ewiges Leben haben werden, wenn wir an Jesus glauben, was haben wir dann, wenn wir nicht an ihn glauben? Und Jesus selbst gibt uns natürlich auch darauf eine Antwort in Johannes Kapitel 3. Johannes Kapitel 3, im Vers 36, der letzte Vers in dem Kapitel. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wer bei Jesus nicht gehorcht, auf dem bleibt der Zorn Gottes. Eigentlich sind wir alle verloren. Seit dem Sündenfall, seit der ersten Sünde, hat der Mensch die Verbindung zu Gott verloren. Und aus der Römerbriefstelle, die ich eben gelesen habe, wissen wir, dass es eben nicht nur Adam und Eva waren, die sich von Gott abgewandt haben, sondern auch jeder Einzelne von uns. Niemand von uns hätte es verdient, von Gott gerettet oder gar geliebt zu werden. Jeder von uns hat Gott mit seinem Leben verachtet oder tut es sogar immer noch. Wir sind eigentlich alle verloren. Ja, wir sind eigentlich alle verloren. Ich glaube, das ist eine der wenigen Male, wo das Wort eigentlich im Deutschen sogar sinnvoll ist. Denn aus Gnade ist Jesus auf diese Erde gekommen. Aus Gnade hat sich der Schöpfer zu seinen Geschöpfen begeben, die ihn verachten. Er hat sich von seinen Geschöpfen verfolgen lassen, misshandeln lassen, foltern lassen und sogar hinrichten lassen. Und das alles nur aus Liebe zu seinen Geschöpfen, also zu uns. Er hätte das nicht machen müssen. Jesus hätte den Kreuzestod nicht sterben müssen. Aber er wollte es so. Er wollte uns eine Möglichkeit zur Errettung schaffen. Eine Möglichkeit, die wir nie verdient haben. Wir glauben ja manchmal vielleicht, dass wir ein Recht auf den Himmel haben. Oder wir glauben vielleicht manchmal, dass wir ja eigentlich ein ganz gutes Leben haben und es unfair sei, wenn wir trotzdem verloren gehen können. Aber nein, wir haben kein Recht auf den Himmel. Es ist nicht unfair, wenn wir verloren gehen, sondern es ist unverdiente Gnade, dass Jesus uns das ewige Leben schenkt. Aber, es gibt ein Aber, damit so ein Sündenfall wie im Garten Eden nicht noch einmal passiert, hat Gott eine Bedingung aufgestellt. Eine Bedingung. Die lesen wir in Apostelgeschichte 16. Da sagt Paulus das. Da hat ein Kerkermeister gefragt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Paulus antwortet ihm in Vers 31, Apostelgeschichte 16, Vers 31, Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. An anderer Stelle spricht die Bibel auch davon, dass wir Jesus nachfolgen sollen. Ja, nur wer wahrhaftig an Jesus glaubt und ihm nachfolgt, wird gerettet werden. Ein einfacher Sonntagsglaube reicht da nicht aus. Ein Glaube, durch den man nur sonntags im Gottesdienst geht oder vielleicht noch nicht mal das, aber wo man sein restliches Leben nicht Gott übergibt, reicht da nicht aus. Ein solcher Glaube rettet nicht. Wahre Nachfolge hat Konsequenzen. Wahre Nachfolge verändert das Leben vollständig. Aber das ist auch notwendig, dass das so ist. Denn nur so können wir Jesus und uns selbst zeigen, dass wir es wirklich ernst meinen. Und nur wenn wir es wirklich ernst meinen, rettet uns Jesus. Aber es lohnt sich. Ich habe vorhin die Stellen aus der Offenbarung vorgelesen, wo es um die neue Erde und das neue Jerusalem geht. Das ist ein wunderbarer Ort, für den es sich wirklich lohnt, in den paar Jahren hier auf der Erde auch mal was aufzugeben. Wer das allerdings nicht auf sich nehmen möchte, wer Jesus nicht bedingungslos und vollständig nachfolgen möchte, der kann das tun. Der kommt nach dieser Erde auch an einen Ort. Dieser Ort ist aber nicht schön und das möchte ich auch einmal deutlich vorlesen aus Matthäus 13. Matthäus 13, die Verse 49 und 50. Matthäus 13, 49 und 50. So wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden hinausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Die aus Gottes Sicht Ungläubigen oder Bösen kommen an den Ort, der hier Feuerofen genannt wird. Wir heute kennen diesen Ort eher als Hölle. In der Offenbarung wird dieser Ort umschrieben mit Feuer- und Schwefelsee und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offenbarung 20, Vers 10. An diesen Ort möchte ich persönlich nicht kommen. Und um da nicht hinzukommen, brauchen wir Jesus. Jesus ist das Leben. Mit Jesus werden wir nicht in die ewige Verdammnis kommen, sondern in das ewige Leben. Jesus ist der Weg. Jesus ist die Wahrheit. Und Jesus ist das Leben. Wenn wir an Jesus glauben, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, wenn wir erkennen, dass wir eigentlich verlorene Sünder sind, wenn wir vor Gott unsere Sünden bekennen und bezeugen, dass wir ihm allein nachfolgen wollen, dann hat Jesus uns versprochen, dass er uns das ewige Leben schenkt. Und was Jesus verspricht, das hält er auch. Wenn wir ihm wahrhaftig nachfolgen, dann brauchen wir nicht die ewige Verdammnis fürchten, sondern wir dürfen uns auf die ewige Herrlichkeit freuen. Falls du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, die Entscheidung für Jesus, dann hast du jetzt noch Zeit dafür. Wir wissen nicht, wie lange Gott uns noch Zeit dafür gibt, sich zu ihm zu wenden, aber momentan ist noch Zeit. Du kannst dich ja noch zu Jesus wenden. Und falls du dazu noch Fragen hast, dann stehen dir die Gemeindeleitung und ich nach dem Gottesdienst auch gerne zur Verfügung. Ich möchte mit 1. Johannes 5, Vers 11 schließen. 1. Johannes 5, Vers 11. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Amen.